Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, da ist ja wieder euer Feierabendfunk aus eurem Gesundheitsamt Berlin-Neukölln. Letzte Woche hatte ich meinen Kommilitonen zu Gast und diese Woche, oh Wunder, einen eloquenten Herrn, der zumindest von der gleichen Alma Mater kommt. Und wir sprechen hier nicht von Berlin, Hamburg, Köln, nein, ganz tief im Ruhrgebiet. Aber Serkan, du kennst ihn besser als ich, vielleicht magst du ihn eben vorstellen.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den heutigen Podcast. Also wir haben zu Gast Herrn Professor Dr. Stefan Jansen. Ich kenne ihn sehr gut, denn er ist der Chef meiner Frau, die bei ihm in dem Einzelunternehmen, ist ein super schicker Fahrradladen in Mitte, irgendwie die Buchhaltung macht. Deswegen habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Und hallo lieber Stefan, grüße dich.
Hallo Serkan, hallo liebe Kommilitonen.
Ich würde dich ganz kurz mal vorstellen, das sind ja wirklich, das liest sich ja echt unglaublich, wie als würde man 15 Biografien irgendwie zusammenschreiben. Falls da irgendwas falsch sein sollte, dann korrigiere mich bitte, aber ich habe mir einiges, und zwar die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Also du bist Wirtschaftswissenschaftler, du bist Dozent an der Karlshochschule, du warst Gründungsmitglied der Zeppelin-Universität, du hast bis dato über 25 Bücher geschrieben, warst Gastdozent in Harvard, wurdest gewählt unter die 50 klügsten Deutschen unter 50, ist das richtig?
Ja, das ist vollkommen falsch. Also, erstens, ich bin 49, das heißt, da würde ich ja bald rausfallen. Nein, das ist ein Ranking der 50 Management-Denker der Welt,
Sager. Wow.
Verstehe ich. Und wenn du das gewinnst, kannst du nur ironisch das entgegennehmen und sagen, ich hatte mich ja nicht beworben.
Verstehe. Du warst im Kompetenzteam von Angela Merkel und ist das richtig oder falsch recherchiert?
Ich bin Mitglied des Innovationsdialogs gewesen, in der ich die Kanzlerin 8 Jahre lang nicht so erfolgreich beraten habe wie Christian Drosten.
Verstehe. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, du bist ein passionierter Fahrradfahrer und leidenschaftlicher Kuchenesser.
Es sind im Prinzip Bäckerfahrten, so muss man sich das vorstellen. Man fährt so 300 Kilometer Fahrrad, um dann den Kuchen zu essen, den man allerdings auch sehr, sehr dringend braucht.
Alles klar. Also schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier als Gast mitwirkst.
Aber 300 Kilometer Fahrrad fährt man dann mit E-Antrieb oder ohne?
Dadurch, dass ich das Problem habe, dass der E-Antrieb ja bis 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, 25 Kilometer aber bei 300 Kilometern Strecke zu langsam wird, fährt man das ohne, was den Vorteil hat, dass das Rad auch leichter ist.
Oh Gott, ich möchte nicht wissen, wie man sich hinterher fühlt. Vielleicht frage ich einfach was anderes.
Das ist für ein Gesundheitsamt, Sozialverwaltung eine berechtigte Frage, die ich auch direkt beantworten kann. Wer 300 Kilometer Rad fährt am Stück, hat ein signifikant geringeres Risiko, an Corona zu erkranken. Die Korrelation sozusagen zur Mortalität ist nochmals geringer. Deswegen müssen wir festhalten, wie er sagt, in der Vorstellung von dir stimmte fast alles. Ich bin selber über mein Leben verwundert und nehme es zur Kenntnis, dass ich das offenkundig, dass das etwas mit mir zu tun haben soll. Aber es gibt zwei Dinge. Das eine ist, deine Frau, Serkan, arbeitet nicht in irgendeinem schicken Fahrradladen in die Mitte, direkt im Berlin Ensemble. Das ist ein Cycling Concept Store. Der ist so, dass Vorstandsvorsitzende von Unternehmen zu uns kommen, um ihr betriebliches Gesundheitsmanagement in den Griff zu kriegen, nämlich ihre Mitarbeiter dazu zu bewegen, sich selbst zur Arbeit zu bewegen, also mit einem Dienstrad oder auch Flottenrad oder wie auch immer. Aber was wir bei Bicicli machen und bei unserer Mobilitätsberatung Mond, also Mobilität neu denken, ist, wir versuchen tatsächlich Quartiere gesünder zu kriegen. Wir versuchen Wohnungsbaugesellschaften wie hier in Berlin, die Gewobank beispielsweise mit 130.000 Mietern. Wir versuchen Firmen wie zum Beispiel den Flughafen Berlin-Brandenburg, wo wir früher Rad gefahren sind, als geflogen wurde, versuchen wir umzustellen. Das tatsächlich in eurem Sinne, nämlich in einem betrieblichen Vorsorge- und Gesundheitsmanagement und dann sozusagen so zu beraten, dass man zum einen tatsächlich relativ infektionsfrei zur Arbeit kommt und zum anderen tatsächlich auch aufgrund der entsprechenden Gesundheit, die man als radelnder Pendler hat, auch sich tatsächlich im Immunsystem zu stabilisieren. Die Herz-Kreislauf-Raten sind so. Man ist insgesamt ein bisschen dünner, das kann man gar nicht vermeiden. Ja. Also kurzum, lieber Serkan, ich will es nochmal deutlich sagen, deine Frau arbeitet bei einem Quartiersentwicklungs-Gesundheitsunternehmen.
Das stimmt.
Andere sagen dazu Fahrradladen.
Aber ich muss jetzt ja auch mal ein bisschen klugscheißernd eingreifen. Ne? Ich muss die armen Leute da draußen beschützen. Ihr müsst nicht 300 Kilometer am Tag Fahrrad fahren, um eurer Gesundheit was Gutes zu tun. Es reichen dreimal 30 Minuten pro Woche an der frischen Luft.
Jetzt muss ich fairerweise zugeben, dass ich noch mehr ihrer Meinung bin als sie selbst. Das ist tatsächlich so, das ist den vielen Leuten jetzt im Homeoffice auch so gegangen. Es gibt jetzt viele unserer Kunden, die simulieren den Weg zur Arbeit und fahren dann aber direkt wieder nach Hause, damit sie sich überhaupt bewegt haben. Auch ich habe eine Corona-Kugel zugelegt, weil ich tatsächlich in dieser sehr, sehr heißen Radsaison 2020, 2021, 2022, muss ich mir vorstellen, wir haben einen Zuwachs im Markt von über 60%. Das ist doch wirklich ein sehr, sehr
durch Corona
sozusagen Wachstumsfaktor. Der ist fast ein Exponentialwert des R-Faktors sozusagen vergleichbar. Also kurzum, ich bin mehr Räder sozusagen vermittelt und verkauft, als dass ich selber Rad gefahren bin. Ihr Hinweis ist aber insofern richtig, als dass es deutlich klüger ist, jeden Tag die 5 bis 15 Kilometer am Tag zur Arbeit und in den Herd zu fahren. Weil die 300 Kilometer, das ist nur für testosterongesteuerte, mittelalte, weiße Männer, die sozusagen sich das selber beweisen müssen, dass sie das können.
Die Orthopäden freut das auch.
Und vor allem darüber auch erzählen können, dass sie es machen, im Podcast vor allem, das ist ganz, ganz wichtig. Um dann aber eigentlich gesundheitlich beim Urologen den Hinweis zu bekommen, wissen Sie, Herr Janssen, da Sie müssen schon auch ein bisschen aufpassen. Das ist eigentlich wäre es besser und so. Also kurzum, Ihr Hinweis ist vollkommen richtig. Frauen fahren übrigens deutlich besser Fahrrad, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Corona-Übersterblichkeit bei Männern sozusagen mehr gegeben ist als bei Frauen. Also wir haben sozusagen da tatsächlich einen Gender-Effekt in der Erkrankung wie auch in den Todesraten. Und vielleicht hängt das zusammen, weil das ist natürlich jetzt statistisch nicht bewiesen, aber dass Frauen eben tatsächlich mehr Fahrrad fahren, aber gesünder Fahrrad fahren. Die fahren nämlich mit sogar Zelle-Holland-Rädern einen schönen Schnitt von 15,5 Stundenkilometern im Tiergarten. Das ist gesund, währenddessen der 45er Schnitt auf der Krone, dem meistbefahrensten Fahrradweg Deutschlands neben der Avus, nicht so gesund ist. Von daher vollkommen richtig, moderate tägliche Bewegung und schon ist das Virus in einer schlechten Ausgangsposition.
Ich musste kurz an meine Frau denken, aber es heißt ja immer, Ausnahmen bestätigen die Regel und meine Frau bestätigt die Regel.
Die Ausnahme oder die Regel?
Ja, aber es gibt bei Frauen
Entschuldigung, Franzi.
ein anderes Phänomen, wir nennen das Trip-Chaining. Also Frauen sind in der Lage, Verkehre anders zu organisieren. Die bringen ihre Kinder zur Kita, fahren dann ins Yoga-Studio, dann zur Arbeit, dann einkaufen und so weiter. Ein Mann kann das nicht. Der Mann fährt sozusagen aus dem Parkplatz vor der Tür raus, zur Arbeit, wieder zurück, dann zum Angelclub, dann wieder zurück, dann in die Kneipe. Also ältere Zuhörerinnen erinnern sich noch, es gab früher Kneipenbesuche. So, und diese sind sogenannte Sternverkehre, währenddessen Frauen permanent alles miteinander verbinden. Deswegen sehen Räder auch anders als Frauen. Da ist ein Hundekorb vorne, Kinderkorb hinten, Anhänger, verschiedenste Geschichten. Man muss gut aussehen, deswegen gibt es Airbag-Helme. Also nicht mehr auf dem Kopf, sondern als Halskrause, die man entspannter trägt, damit die Frisur sitzt. Also ganz andere sozusagen Form der Mobilität.
Also die Fahrradbranche hat zugelegt, entnehme ich dem, sowohl männlich als auch weiblich. Die Urologen und Orthopäden freuen sich, das habe ich dem auch entnommen. Wie geht es denn dem Rest der Wirtschaft, die mit Fahrradfahren nicht so viel zu tun hat?
Ja, also das ist in der Tat sozusagen ein Hinweis in der Ergänzung noch. Ich habe tatsächlich einen eigenen Podcast als Stammgast, der nennt sich Hohes C. Den haben wir am 18. März begonnen, also genau vor einem Jahr zum ersten Lockdown-Start. Der ist gehostet von goodjobs.eu, also einem Jobportal für alle sinnsuchenden ökologischen sozialen Unternehmer mit dem Magazin Enorm zusammen. Und da haben wir in 8 Folgen genau solche Fragen bearbeitet. Ich bin nun kein Mediziner, auch wenn ich in Wittenherdecke tatsächlich dauernd Mediziner dabei beobachtet habe, was sie glauben, was Wissenschaft ist. War das für mich sozusagen eher ein Podcast, der die Corona-Folgenforschung hat. Und das sind tatsächlich viele Folgen. Die sind eben zum Beispiel im Bereich der Mobilität, die sind aber eben auch im Bereich der Nachhaltigkeit, der Stadtentwicklung, der Luftreinhaltepläne, alles Themen, die sozusagen zusammenhängen und eben auch der wirtschaftlichen Folgen.
Ja, es ist komplex, die Frage, es ist zu einfach gestellt, aber was kostet uns ein Tag? Ein Tag in einem Lockdown mit Homeschooling und Homeoffice?
Ja, da gibt es tatsächlich aktuelle Analysen darüber, die sind auf einen Wochenschnitt gerechnet. Das liegt, glaube ich, an der 7-Tage-Inzidenz, dass man sozusagen die Rechnung auf 7 Tage macht. Die liegen bei 1,5 Milliarden Euro in der Woche. Mhm. Und diese 1,5 Milliarden Euro sind sozusagen insofern erstaunlich, als dass die Bundesregierung damals bei der Vororder der Impfstoffe, auch da kann man jetzt sozusagen viel drüber reden, wie ökonomisch man Einkäufe organisiert. Es gibt, glaube ich, mittlerweile eine einhellige Meinung darüber, nicht so, wie es gemacht worden ist. Dort hat man 3 Milliarden Euro investiert, um entsprechend ein bisschen sozusagen Vorkasse für die Impfstoffhersteller zu betreiben. Das heißt, es wären 2 Tage Lockdown-Ausfall. Und daran zeigen sich schon, die Relationen sind doch etwas überraschend an manchen Stellen, was da sozusagen tatsächlich passiert ist. Insgesamt haben wir uns verschuldet für die deutschen Corona-Hilfen mit 315 Milliarden Euro. Die sind in alle Rettungspakete, Soforthilfen. Viele Einzelhändler erinnern sich an die Novemberhilfe, die jetzt für die Osterzeit zur Auszahlung kommt. Also auch da hat viel organisatorisch erstmal nicht so funktioniert. Und deswegen gibt es eben auch wirkliche Lockdown-Loser in unserer Gesellschaft, die eben 15 bis, je nach Schätzung, 25% der Gesellschaft ausmacht, die wirklich, wirklich richtig verloren haben in dieser Krise. Und diese 315 Milliarden Euro an Soforthilfen und Rettungsmaßnahmen, in denen auch die TUI und die Lufthansa gerettet worden sind, haben sozusagen dann noch einen Garantierahmen von 833 Milliarden Euro, in dem der Bund in die und auch die Länder, aber nur in sehr geringem Umfang, in die Garantieerklärung reingegangen sind, um auch Kredite und andere Hilfen sozusagen auszureichen.
Können wir uns diese,
reden hier ja, über Geld.
Können wir uns diese Zahlen leisten?
Diese Zahlen können wir uns in Deutschland tatsächlich leisten. Das muss man sehr differenziert betrachten. Also es gibt natürlich gerade, weil ich ja berufsmäßig mit Menschen zu tun habe, die Generation Y, Z oder auch Vogue oder Snowflake heißen, also sozusagen anders drüber nachdenken als jetzt Boomer oder X-Generation. Da kommt natürlich die Frage, haben wir eine generationsgerechte oder eine generationsungerechte Verschuldung? Und die Verschuldung per se ist erstmal nicht schlecht oder gut, sondern ist die Frage, wofür gibt man das Geld aus, für die man die Schulden ausgegeben hat, also für die man die Schulden aufgenommen hat. So. Und diese Frage ist aktuell, also ich mache tatsächlich gerade einen sehr umfängliche Artikel zu diesem Thema und versuche das sozusagen aufzuarbeiten. Und da muss man schon ganz offen sagen, wir können uns das leisten tatsächlich. Wir haben die Maastricht-Verträge und viele ökonomisch und politisch geschulte Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Und wir haben eine Schuldenbremse mal verabredet. Das funktioniert gerade alles nicht mehr. Aber das wird in 5 bis 10 Jahren entspannt wieder eingeholt werden. Was wir uns allerdings, glaube ich, nicht auf Dauer leisten können, das ist sozusagen ein Gesundheitsthema, was eben noch nicht zu stark in der Wahrnehmung auch und auch in der politischen Debatte ist, ist die psychische Erkrankung als Folgeeffekt dieser entsprechenden sozialen Lockdown-Situation. Wir müssen uns das so vorstellen, dass das sozusagen fast alle betrifft, die sozusagen in solche, auch über die sogenannten seasonal Effekte, also sozusagen über die saisonalen Depressionseffekte hinausgehenden Verstimmungen mit sich führen. Wir haben einen Anstieg von 40% innerhalb von nur einem Jahr bei Psychotherapien. Es sind sehr viele Kinder davon betroffen. Auch da muss man sozusagen die Zahlen mal auf den Tisch legen. Es sind 186 Millionen Kinder weltweit, die seit einem Jahr nicht mehr in der Schule waren. Es sind 230 Millionen Kinder, die ein Dreivierteljahr Schule verloren haben. Das macht etwas aus. Wir haben eben tatsächlich sehr viele Frauen, die in Selbstständigkeit, in pandemieanfälligen Berufen tätig waren, die massiv noch deutlich stärker leiden als Männer. Frauen leiden insgesamt in der Pandemie durch die Homeoffice, Homeschooling und Homehaushalt. Dreifachbelastung stärker, auch das ist in vielen Studien belegt worden. Wir haben sozusagen einen starken Verliererfokus auf den unteren Einkommensklassen und auf migrantisch geprägte sozusagen Arbeitsmarktteilnehmer. Und das ist tatsächlich etwas, was in mir auch den Gerechtigkeitspraktiker dann irgendwann immer wieder aufs Tableau bringt und sagt, kümmern wir uns genügend darum, dass wir sozusagen diese Verlierer wirklich auch wieder retten. Und das zu Ihrer Ausgangsfrage, haben wir dafür Geld? Ja, das haben wir. Wofür müssen wir mehr Geld ausgeben? Dann bin ich relativ deutlich, auch in meinem letzten Podcast gewesen, wir müssen Impfstoffproduktion durch eigene Fabriken mehr investieren. Nochmal, Donald Trump hat sich nicht beliebt gemacht in vielen sozusagen politischen Kreisen, aber 18 Milliarden Dollar investiert direkt im Impfstofffabrikenbau, hat die besten Leute aus Logistik, Militär und Gesundheitswesen in die sozusagen Impfstoffproduktion und Organisation investiert. Das haben wir nicht. Und so gibt es eben viele, viele andere Hinweise, wo wir wirklich sagen müssen, dass wir in Deutschland jetzt eher uns nochmals verschulden sollten, investiv, um Digitalisierungsmaßnahmen durchzuführen. Und da bin ich, glaube ich, beim Gesundheitsamt an keiner falschen Adresse, um sozusagen eine höhere Digitalisierung zu wünschen. Das Gleiche ist im Pflegebereich. Ich habe jetzt seit einem Jahr eine Center-Gründung vorbereitet hier in Berlin. Das ist das Digital Urban Center for Aging and Health, DUCA. Das erfolgt aus dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, dem Einstein-Center für digitale Zukunft, der Charité und den Berliner Universitäten. Mhm. Und was wir dort machen wollen, ist die Digitalisierung im Gesundheits- und Altersbereich konkret zu erproben in Quartieren. Das heißt, also wir gehen von mit unseren Förderern, die sozusagen dieses Forschungszentrum mit unterstützen, eben in Quartiere, die zum Teil eben von Wohnungsbaugesellschaften betrieben werden, die aber auch von der Diakonie, vom Deutschen Roten Kreuz und so weiter mitbetrieben werden, versuchen sozusagen überall jetzt da zu gucken, wo die Unterstützung im Bereich Vorsorgemanagement, im Bereich der Organisation sozusagen durch Digitalisierung möglich ist. Und da müssen wir deutlich mehr Geld investieren. Wenn ich jetzt etwas bösartig wäre, würde ich sagen, das könnte noch hilfreicher sein, als Tools, Kreuzfahrtschiffe zu retten oder die sozusagen Inlandsflüge der Lufthansa zu sterilisieren oder einen bereits vor Corona verstorbenen Warenhändler, den wir Kascha nennen. Also kurzum, Geld ist da, es ist nicht richtig verteilt.
Das war...
Jetzt seid ihr ruhig.
Wir sind platt. Das war so ein toller Beitrag ja. Gerade. Ich hänge dem gerade noch ein bisschen nach.
Das nennen wir ja in der Medizinforschung professorale Logorö. Ne?
Und also bei einem Studenten dann Blackout.
Und danach ist es dann ein bisschen ruhig.
Na gut, dann gehe ich mal zurück zu den Studierenden, die Sie ja auch haben. Da wollte ich mal fragen, wie geht's denen denn eigentlich? Lesen die jetzt mehr Bücher oder weniger? Weil eigentlich haben sie ja mehr Zeit zu Hause, eigentlich könnten sie ja mehr lernen.
Das ist eine ganz tolle Frage, weil das Buch ist ja für viele Clubhouse-Teilnehmer, die sozusagen jetzt 17-Stunden-Tage auf Instagram verbringen, tatsächlich ein Kulturgut, was man noch aus frühen Zeiten kannte, wo die Bibliothek nicht gesperrt war. Man kann das privat kaufen, das ist in der Tat wahr. Und ich habe da tatsächlich bei den Studierenden folgende Beobachtung gemacht, dass Studierende sich selber, übrigens auch Schüler in der Oberstufe, sich langweilen, wenn sie Computerspiele spielen und Netflix gucken. Dazu muss man erst mal kommen. Also so weit haben wir es gebracht. Und jetzt kommt tatsächlich so ein Oldschool-Style, den ich als DJ ja auch kenne und ich bin noch jemand, der mit Vinyl auflegt. Da empfiehlt man jetzt tatsächlich dieses krasse Medium-Buch. Aber wenn wir sozusagen uns mal anschauen, wie tatsächlich die Buchverkäufe waren, dann muss man leider tatsächlich dazu sagen, das ist in Deutschland stark rückgängig. Das heißt, Kinder- und Jugendbücher sind tatsächlich ein bisschen gestiegen, ja, mit 4,7% im letzten Jahr.
Die armen Eltern
Bücher sind zurückgegangen. Und wenn man sich sozusagen anguckt, ob man jetzt während Covid mehr oder weniger gelesen hat, dann merkt man, wir haben in der Covid-Krise etwa 2 Millionen Deutsche, die jetzt weniger pro Woche lesen als noch vor 10 Jahren. Und da fragt man sich natürlich tatsächlich, ist das sinnvoll oder nicht. Aber ich kann nur sagen, es gibt zwei für mich als Nichtmediziner sozusagen klare Hinweise. Es braucht, um durch diesen Lockdown zu kommen, und ich glaube nicht, dass es ein Marathon ist, wie Herr Bieler sozusagen zu sagen pflegt, vom Robert-Koch-Institut, für viele ist er auch sozusagen schon fast im Robert-Koch-Studio. Aber dieses Moment, das ist Marathon, ist es nicht, weil wir wissen ja gar nicht, ob das letzte Drittel schon da ist oder gar nicht wissen, wie viele Höhenmeter noch sind und ob wir nicht sozusagen noch eine Verlängerung der Strecke bekommen. Das ist beim Marathon ja immer gleich. Also kurz und klein, eigentlich gibt es nur zwei Empfehlungen, da durchzukommen. Und das ist geistige Beweglichkeit und physische Beweglichkeit. Und das heißt Lesen und Radfahren.
Das ist ein super Schlusswort. Ich bin durch mit meinen Fragen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich übergebe an Serkan.
Mensch, also super spannend, habe sehr gerne zugehört. Lieber Stefan, um dich ein bisschen so von der anderen Seite etwas zu beleuchten, etwas von deiner Persönlichkeit zu erfahren, habe ich
mir... Kann ich den Frau Doktor wieder haben?
Das kann auch diese so Fragen stellen.
Der Sprechstunde geht so weiter. Ich kriege Angst.
Lieber Stefan, also welche drei Adjektive beschreiben nach deiner Meinung dein Pandemiejahr am treffendsten?
Drei Adjektive, da muss ich sozusagen schon wieder als Arbeiterkind drüber nachdenken, was der Unterschied zum Adverb war. Also du meinst so, wie es war.
Ja.
Also es war tatsächlich eine echte Achterbahn, weil in der Freiberuflichkeit Vorträge, Beratung und so weiter, ist ein wahnsinniger Eindruck gewesen. In der Lehre, also mit meinem Lehrstuhl, war es toll, weil wir dieses sozusagen Digital Urban Center for Aging and Health sozusagen mit vielen, vielen tollen Partnern aufbauen konnten, wo wir einfach gemerkt haben, Gesundheit ist jetzt nicht mehr irgendwie sozusagen was für die Apotheke, sondern was für die Gesellschaft. Das war sehr erfreulich, mit den Studierenden sozusagen zu arbeiten, war einfach auch neu, weil man eben wirklich digitale Tools ganz anders einsetzen muss und eine stärkere Aktivierung nochmal auch einfordern muss. Das hat aber auch ehrlich gesagt dann doch sehr gut geklappt, hat auch gerade letzte Woche wieder die. So, und dann mein drittes Ich ist eben, und da ist das Adjektiv, ist sozusagen, es war wirklich bewegend im Sinne, dass mein Team auch deine Frau, sagt man, einfach im letzten Jahr Rock'n'Roll hatte, ja. Weil wir einfach wirklich so unfassbar vieles sozusagen Menschen glücklich gemacht haben, auf Radreisen, sich sozusagen anders zu bewegen und wieder zurück zum Rad zu bringen, wo sie als Kind immer schon häufig damit drauf gesessen haben, aber dann der SUV immer im Weg stand. Deswegen ist das wirklich, ne, also ich würde mal sagen, das Gesamtjahr heiter bis wolkig. Die Auseinandersetzung mit Corona, der Corona-Forschung, der Medizinstatistik, der Impforganisation, der Testlogistik und so, also das hat mir schon wahnsinnig viel Nerven gekostet, weil ich wirklich so den Eindruck hatte, Kinders, das könnten wir eigentlich noch besser. Und da merkte ich so, ich bin kein Wutbürger, ich bin auch kein Grollbürger, ich bin einfach ein ganz nüchterner, sehr humorerprobter, ironischer Beobachter. Aber es hat mich manchmal echt auch wild gemacht.
Verstehe.
Und deswegen, also, ne, du hast schon gemerkt, kurze Frage, kurze Antwort,
super.
Schon den ganzen Leben wieder eine halbe Stunde.
Lieber Stefan, du hast auch jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel eine oder eine Top-Idee oder zwei gute Ideen direkt an das Gesundheitsamt irgendwie zu kommunizieren. Was könnten wir hier besser machen?
Ja, das ist, ich habe da tatsächlich im letzten Jahr hatte ich auch so eine Idee, mich gefragt worden, Stefan, eine Idee, was du zur Corona-Krise mal beitragen könntest, obwohl du ja keine Ahnung hast. Und da hatte ich diese wirklich, wie ich fand, brillante Idee, dieses Problem der Flatten the Curve, das war ja sozusagen der Anfang, wie wir die Belastung in Intensivbetten und so weiter hinbekommen, fand ich erstmal ganz gut, dass eine Digitalisierung stattfand, also DeFi nennen wir das ja, nicht zu verwechseln mit der Wurst an der Tankstelle, die man nicht kaufen sollte. Und dieses die Digitalisierung der Intensivbettenkapazitäten und so weiter, das fand ich deswegen schon ganz sinnvoll, weil wir in der Mobilitätsbranche ja wissen, ob ein E-Scooter in Barcelona Süd sozusagen welchen Batteriestand die gerade aktuell haben. Da war es für uns ein bisschen überraschend. Da hatten wir dann sozusagen überlegt, naja, also wenn die Kapazitäten doch so durch Hotspots sozusagen so lokal unterschiedlich sind und wir in Italien merken, das war dann damals in der Lombardei, so, dass es in Heinsberg und so auf einmal sozusagen so Überauslastung gibt und man dann Triage-Überlegungen kommt und dergleichen haben und sagt, das darf nicht sein, das muss klüger sein. Also müssen die Intensivbetten zu den Patienten kommen und nicht die Patienten zu den Intensivbetten. Ja. So, und das war die Überlegung der Deutschen Bahn, die ich dann vorgeschlagen hatte, dass die Deutsche Bahn ausrangierte Züge in Rollen aus Metäler umwandelt. Und das ist lustigerweise dann tatsächlich auch aufgegriffen worden in Italien, nämlich von Herrn Draghi gerade. Und ich sitze immer noch beim Deutsche Bahn Accelerator Programm, um diese Idee einzubringen. Also deswegen, ich bin nicht besonders motiviert, tolle Vorschläge zu machen, weil sie kommen ja dann doch nicht an. In den Gesundheitsämtern, muss ich ganz offen sagen, habe ich das Gefühl, in der Wahrnehmung, dass ja im Prinzip da eine Überdramatisierung der Inzidenz entstanden ist, weil wir erinnern uns, die 50er-Zahl hat ja keinen epidemiologischen Ursprung, sondern einen organisatorischen Ursprung, weil eine Rückverfolgung über Hotlines möglich ist, sagen kann. Und daran habe ich eigentlich nie so richtig geglaubt. Ist auch bis heute sozusagen belegt, dass die 35 nicht funktioniert, die 100 nicht funktioniert oder wie
wir jetzt wissen. Wir sind ja auch nie einbezogen worden als Gesundheitsämter, das mal da so nebenbei.
Genau. Also deswegen wäre eine Idee sozusagen, weil die Pandemien werden zurückkommen. Wir wissen seit der Vogelgrippe sehr präzise, dass Pandemien sozusagen zu unserer modernen Gesellschaft dazugehören, weil wir keinen sanften Tourismus haben, weil wir keine sanfte Agrar- und Tierökonomie haben und weil wir eben sozusagen uns in Städten so bewegen, dass die Luftemissionen so hoch sind, dass wir eben aus vielen Studien auch in The Lancet sozusagen ja nochmal richtig breiter dokumentiert von New York bis zur Lombardei und dem Ruhrgebiet wissen, dass es eben auch sozusagen unterstützende Faktoren mit der Luftverschmutzung gibt. Weil wir das aber alles nicht machen werden, ist es jetzt klug, tatsächlich aus dieser Pandemie die organisatorischen, die investiven und eben auch die Digitalisierungsnotwendigkeiten gemeinsam zu besprechen und nicht immer in solchen sozusagen Erfüllungsgehilfenfunktionen und politischen Delegationen zu machen. Das ist in Krisensituationen mal okay, aber das kann natürlich jetzt kein Dauerzustand werden. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass es in vielen Gesundheitsämtern, wir Serkan, tauschen uns ja auch regelmäßig lustige sozusagen Internetwitze aus, dass Gesundheitsämter bitte keine Merci-Schokoladen mehr annehmen wollen, weil sie erstens nicht angemessen sind und zum Zweiten nicht schmecken, sondern dass wir wirklich einfach ernsthaft uns diesen Pflegebereich angucken, den Gesundheitsorganisationsbereich angucken. Wir werden einfach die demografische Entwicklung ja nicht ganz zurückdrehen. Das heißt, wir wissen einfach, dass diese Themen ja ohnehin auf uns zukommen. Und da bin ich dann im politischen Geschäft zu lange eben in der Politikberatung in verschiedenen Ministerien, eben auch bei Angela Merkel, da gewesen, um zu wissen, so 10-Jahre-Strategien macht man, um sie nicht umzusetzen, weil man dann ja in der Regel nicht mehr dran ist, sondern wir müssen eigentlich jetzt wirklich langfristige Strategien machen. Und dafür sind die Tools ehrlicherweise da. Also wenn SMUDO von Fanta 4 sozusagen jetzt Apps promoten muss, dann frage ich mich nochmal genau, was da jetzt sozusagen schiefgegangen ist. So, also kurzum, das wäre so mein Wunsch, dass man ohne Schuldzuweisung, weil die geht es jetzt ehrlich gesagt weniger, sondern es geht wirklich um Feed Forward, also wie kommt man sozusagen nach vorne im organisatorischen Bereich und unter einer sozusagen Menschenbildperspektive, ich gehe davon aus, dass es jeder, selbst derjenige, der das Faxgerät noch bedient, es gut machen will. Ja? Ja. Und manchmal hat man ja den Eindruck, als wären alle um einen herum Idioten und als wären Querdenker eben die, die sozusagen wissen, wenn alles einen Sinn ergibt in der Verschwörung, dann weiß man, man ist auf einem vollkommen falschen Pferd, weil in dieser Situation, die wir jetzt haben, macht natürlich nichts Sinn. Also ich kann mich bei Rewe mit 12 Leuten in 2 Quadratmetern und ersetze Katzenfutter schlagen, vollkommen in Ordnung, aber in einem Radladen mit 270 Quadratmetern muss ich eine Terminanmeldung machen, wo aber kaum jemand da ist. Also es sind so viele, und das hat natürlich die Bürger auch wirklich verunsichert, es gibt so viele Unklarheiten, warum Jens Spahn sein Abendessen sozusagen dann nicht weitergegeben hat und im Ministerium angefragt worden sind, dass man doch alle Kontaktdaten hinterlegt hätte. Und der am Morgen noch selber gesagt hat, dass man wirklich dann, wenn was passiert ist, auch wirklich melden muss. Da sind so viele Widersprüchlichkeiten, das hat die Gesellschaft jetzt lange ertragen und hat gleichzeitig auch wirklich nach meiner Wahrnehmung eine hohe Empathie für alle Mitarbeiter, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und deswegen geht es nicht nur um Gehälter, aber auch, es geht nicht nur um Organisationsverbesserungen, aber auch, aber es geht vor allem eben darum, uns resilienzfähiger zu bauen. Also für die nächste Pandemie. Und wir wissen, Viren erzeugen Mutationen. Das war im letzten Sommer, glaube ich, in vielen Urlauben noch nicht bekannt. Und war dann für viele eine Überraschung. Wir haben, glaube ich, jetzt heute in Berlin 60% bereits der Mutation. Und Neukölln ist endlich im Mittelfeld. Glückwunsch dazu nochmal. Das ist so ein bisschen wie Union Berlin. Da freut man sich dann. Aber es ist tatsächlich eine Situation, in der wir es wirklich jetzt, wenn diese Wellen, die dritte werden wir leider noch erleben müssen, nach meiner Wahrnehmung, wenn wir das dann einigermaßen durch Impfung, Testung und so weiter hinter uns haben, dann müssen wir da ran. Weil das ist eine Verwundbarkeit, die sozusagen viele nach der Polio-Schluckimpfung glaube ich, vergessen hat.
Ja. Lieber Stefan, ich würde jetzt nochmal abschließend nochmal drei Satzanfänge dir erzählen und mit einem spontanen Satzbeendigung. Ich stehe morgens auf um.
Das ist eine interessante Frage. Um erstmal tatsächlich die Kaffeemaschine anzumachen, weil du weißt, ich habe so ein Gerät, das braucht 15 Minuten, bis sie in der Lage ist, einen Kaffee zu produzieren, ja. So eine zivilisatorische Fähigkeit. Und in diesen 15 Minuten überlege ich, wer ich bin, wie alt ich bin, wo ich wohne und was ich heute machen werde. Und dann möchte ich tatsächlich an dem Tag eine Menge Verstand haben. Das ist sozusagen mein wesentlicher Punkt. Ich möchte Dinge verstehen.
Herr Professor Jansen, ich muss eingrätschen. Ich bin so begeistert. Sie sind der erste Mensch, der nicht sagt, es war 6.30 Uhr, sondern Sie sind aufgestanden, um etwas zu machen an dem Tag. Hervorragend.
Ja, das stimmt. Jetzt muss ich aber fairerweise noch dazu sagen, dass ich so um 10.30 Uhr aufstehe. Das bringt jetzt sehr viele Sympathiepunkte bei der arbeitenden Bevölkerung, dass man sagt, genau, dieser Akademiker, ne, ich soll schon aufstehen. Das ist richtig, dafür arbeiten sie auch bis 4 Uhr nachts, weil ich zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, selbst von Serkan, keine WhatsApp-Meldung mehr bekomme mit den letzten lustigen Jokes, sondern ich kann mich fokussiert auf Artikel konzentrieren, auf Paper, auf sozusagen Dinge, die ich habe. Aber es ist tatsächlich so, ein Tag muss sinnstiftend sein. Und das gehört übrigens auch zu einer persönlichen Gesundheit, ne? Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit. Dafür gibt es 6-Minuten-Tagebücher, dafür gibt es verschiedene Techniken, um sich einen Tag so zu machen, dass er gut ist. Als ich heute Morgen aufstand, habe ich gedacht, ach, ich habe ja heute sozusagen verschiedenste Themen. Ich muss Wohnungsbaugesellschaften beraten, ich muss verschiedenste sozusagen Lehrinhalte noch mit Klienten durchsprechen, um so eine Geschäftsführungssitzung machen. Ach, und dann mache ich ja noch diesen Podcast. Und diesen Podcast, auf den habe ich mich deswegen so gefreut, weil ich finde, dass ihr einen super Job macht.
Dankeschön.
Im Sinne dessen, na, muss man wirklich sagen, wir wissen aus dem letzten Deutschland-Trend vom 1. 2. März erhoben, wird da kommuniziert. Die schlechten Punkte für die Bundesregierung ist insbesondere deswegen, weil die Corona-Entscheidungen weder begründet noch vernünftig erklärt wurden. Dass man sie verstanden hat, ist sowieso schon eine Besonderheit, aber es empfiehlt sozusagen in Deutschland eine Begründungs- und Erklärungszusammenhang. Podcast dieser Art, wie ihr das macht, führen sozusagen so ein bisschen in das Stolpern der Realität. Warum ist es, dann müsste man so machen. So. Und das erklärt.
Lieber Stefan, ich unterbreche mich ungerne. Ich will aber noch zwei Statements haben, weil das so eine Art Tradition ist. Weil wir daraus am Ende dann so einen wunderschönen Cut machen. Also deine nochmal ganz kurz, deine zwei Lieblingseissorten sind?
Das habe ich schon bei den anderen gehört. Die beste Antwort war ja, ich esse kein Eis. Fand ich übrigens die kürzeste Lüge, die man sich erfinden kann. Also Karamell, Salz und dann gibt es tatsächlich vegane Gurke, Zitrone, Limone.
Ja.
Gibt es in Banken, das kann ich nur empfehlen. Das ist, ist eine Eisdiele, die ist eine Sensation. Da ist der Prenzlauer Berg wirklich sozusagen 15 Jahre.
Das gibt es aber auch so als Wassereis am Stiel auf der Insel der Jugend. Also mit einer echten Gurkenscheibe ist wirklich so toll.
Nein. Ja,
exakt. Nehme ich als Dritte mit auf, weil die Jugend ist ja so und so das, was dem Gesundheitsamt am nächsten kommt. Ja.
Super, lieber Stefan. Also ich hätte noch eine abschließende Frage, die wir immer stellen. Haben Sie noch eine Message? Aber die Zeit haben wir dafür.
Die Zeit haben wir nicht. Ne? Wir sind nämlich im Lockdown und die Schule endet um 4 und es ist quasi Feierabend und ich muss dahin hechten.
Ich verstehe das vollkommen. Ihr könnt euch sozusagen vorstellen, warum die Podcasts, die ich mache, so zwischen 4 bis 6 Stunden lang.
Und unsere nur 15 Minuten.
Spotify, für diejenigen, die das nicht länger reintun wollen, es gibt eine Long Edit. Also ihr beiden, vielen Dank, dass ich mal dabei sein konnte. Ich habe das wirklich mit großer Freude beobachtet, dass ihr das gemacht habt und dass ihr das auch weitermacht. Ich halte
Dankeschön.
Das wirklich, wirklich gut.
Vielen, vielen Dank, dass vielen Sie Dank. Unser Gast gewesen sind.
Ja.
Grüßen Sie mir bitte.
Tschüss.
So, liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, wir haben es eilig, ich muss weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.